dass Sie gekommen sind. Der zeitliche Rahmen ist ja schon so etwas vorgegeben. Also es ist nicht in einer Dreiviertelstunde erledigt, weil dann können so diese praktischen Fälle nicht richtig erklärt werden, um die es geht. Und also Erwin Bayer hat gesagt, ich soll das hier schön praktisch machen, dass Sie doch in vielen Bereichen, wenn Sie auch nicht von allen betroffen sind, einen Überblick bekommen. Ja, was kann man so dazu sagen? Hört man mich ganz gut? Ja, schön. Zur Vorstellung, ja, ich bin 58 Jahre alt, Vater von drei, naja, zumindest vom Alter her erwachsenen Kindern aus einer jetzt ziemlich genau 40-jährigen Verbindung mit meiner Ehefrau. Ich bin zum Glauben gekommen vor 25 Jahren, das war auf der der Eröffnungsveranstaltung für die neuen Räumlichkeiten dieser sehr kleinen Gemeinde. Ich war damals 33 Jahre alt und vorher schon konfirmiert und so. Also Bielefeld ist man normalerweise evangelisch und so war das bei mir eben auch. Aber eine Gemeindeanbindung hatte ich wirklich nicht, das kann ich nicht behaupten. Also, Sie sehen, Sie können ruhig Fragen stellen, so schnell lasse ich mich nicht durcheinander bringen, das kriegen wir alles hin, wenn ich vielleicht auch nicht sofort auf alle Fragen eine Antwort habe, denn ja, so den absoluten Überblick hat man auch als Rechtsanwalt nicht. Es gibt so viele rechtliche Vorschriften, aber ich war ja dabei, also damals war das so eine Eröffnungsfeier und also ich bin da nicht hingegangen, um zum Glauben zu kommen, sondern um Leuten einen Gefallen zu tun. Und bin verändert rausgegangen. Damals wusste ich noch gar nicht, wie selten sowas vorkommt. Ich dachte, das würde so praktisch jede Woche da passieren. Aber das war nun dann leider nicht so. Und ja, was habe ich gemacht? Außer Musik und Frauenarbeit eigentlich alles. Nicht immer alles gleichzeitig, aber war ich so in allen Bereichen doch tätig und später ist die Gemeinde dann mit einer größeren fusioniert und ja, da bin ich heute, ja, wie soll man das, als Prediger, als an sich als derjenige, der für alles zuständig ist, was schief läuft. Insbesondere, wenn doch so ein juristischer Einschlag dabei ist, ne? Dann werde ich eben gefragt und da fühle ich mich auch so ganz wohl bei. Also ich bin nicht der große Visionär, der immer irgendwelche Ideen hat, sondern mehr so einer, der Visionäre schützt, wenn sie sich zu weit nach vorne gewagt haben und mal was schiefgegangen ist. Das ist mehr so meine Aufgabe. Also wenn man so will, derjenige, der mehr im Hintergrund steht und ja, im entscheidenden Augenblick dann da ist, weil manchmal hat man so als Beschützer auch Wochen, Monate überhaupt nichts zu tun. Das sind die besten Zeiten in der Gemeinde. Aber über Jahre, das habe ich zumindest noch nicht erlebt. Irgendwann gibt es immer wieder Ärger, wo man dann helfen muss. Und jetzt kommt das andere. Rechtsanwalt bin ich schon seit ungefähr 30 Jahren. Also als ich zum Glauben gekommen bin, da war nicht nur das Studium schon abgeschlossen. Ich hatte vorher eine Banklehre gemacht und hinterher war ich dann auch schon nach einer Assistentenzeit im Beruf als Rechtsanwalt tätig. Also so gesehen war alles ziemlich abgeschlossen und so gesehen dann vielleicht auch noch überraschender, dass ich dann Christ geworden bin. Mein Vater hatte mich in diese Banklehre geschickt, weil er hoffte, dass ich dann Wirtschaftsjurist werden würde. Ja, wohl mehr aus Protest habe ich dann Strafrecht gemacht, aber durchaus mit Durchhaltevermögen, also 20 Jahre ganz überwiegend, so in den letzten 10 Jahren hat sich das ja etwas verlagert. Es ist immer noch viel Strafrecht dabei, aber ich bin eigentlich so in allen Bereichen des Rechts tätig, die praktisch vorkommen. So muss man es wohl einschränken. Und ja, daneben bin ich kaufmännisch tätig, das ist aber nicht so der Schwerpunkt. Der Rechtsanwalt, das passt schon. Ja, ich sehe meine Aufgabe immer darin, den Leuten ja, zu helfen, da kann man sich nicht so viel drunter vorstellen. Also die Leute haben ein Problem, das sie wirklich ernst nehmen. Die leiden richtig darunter. Die sind, wenn man so will, voll im destruktiven Bereich. Es ist etwas schiefgegangen und sie kriegen es nicht wieder geregelt. So, dann komme ich, nehme ihnen das Problem weg, löse es. Und die sind eigentlich schon in dem Augenblick, wo sie da waren, sehr viel beruhigter und können wieder den normalen, den konstruktiven Teil ihres Lebens führen. Also das, was eigentlich ihre Aufgabe ist, weil dieses Problem hätten sie sowieso nicht geregelt gekriegt. Sonst schicke ich sie auch nach 5 Minuten mit einem guten Ratschlag nach Hause. Aber das sind schon echte juristische Probleme, die gelöst werden müssen. Und ja, das mache ich dann eben. Und ansonsten bin ich in der Seniorengruppe tätig. Ja, aber nicht, weil es da so viele Probleme gibt. Einfach so, weil ich dachte, das kommt ja mehr und mehr auf dich zu. Dann kannst du da jetzt eigentlich auch schon mitmachen. Die haben mich dann erst ein bisschen skeptisch angeguckt, weil, müsst euch das so vorstellen, ich sitze da ja ungefähr mit 1000 Jahren Gemeindeerfahrung zusammen. Ne? Und so ein Quereinsteiger, der alles ummodelt und nach 2 Jahren wieder weg ist, das kannten die alles schon. Ne? Und da mussten die jetzt erstmal gucken, was ich denn überhaupt für einer bin. Also die ersten 2 Jahre habe ich da praktisch nur Kuchen gegessen, damit Vertrauen bekommen und jetzt klappt das eigentlich ganz gut. So, das ist also meine Aufgabe. Wichtig ist diese Reihenfolge. Erst Jurist und dann Christ geworden. Weil man neigt dann doch schnell dazu, ja, das Juristische so zu nehmen, wie man es gelernt hat, und das Christliche da irgendwie draufzupacken oder damit zu verbinden. Und die Frage ist ja, ist das alles, was man machen kann? Oder ist da einfach mehr möglich? Und was da zumindest meiner Ansicht nach mehr möglich ist, darüber möchte ich zum Schluss dieses Vortrages berichten. Vorher müssen wir uns ja doch mit einigen grundsätzlichen Dingen beschäftigen, insbesondere dem, was in der Bibel steht, und dann eben mit diesen ganzen praktischen Fällen. Man kann so sagen, Ziel und Gruppe des Seminars. Am Anfang, als ich das mit dem Heinrich Derksen vom Bibelseminar durchgesprochen habe, da dachten wir, das ist speziell was für Pastoren, für Älteste. Und so war es auch konzipiert und so ein bisschen findet man das in der Gliederung auch noch wieder. Aber ja, eigentlich kann man das nicht sagen. Es ist ziemlich allgemeinbildend. Man lernt über viele Bereiche des praktischen Lebens, die juristischen Grundlagen und Problemlösungen und manche interessiert das überhaupt nicht, aber es ist jetzt nicht an eine bestimmte Funktion in der Gemeinde gebunden. Dann hatte ich noch die Frage hier aufgeschrieben, braucht jede Gemeinde einen juristischen Mediator, also einen Vermittler, im Prinzip so jemand wie ich? Naja, also die Juristen sind schon eine besondere Spezies, viele sind auch sehr eingebildet auf ihr Wissen, ob das immer so hilfreich in der Gemeinde ist, ist eine andere Frage. Also allein diese Ausbildung qualifiziert einen noch nicht, in einer Gemeinde da auch wirklich segensreich wirken zu können. Das muss man einfach so sagen. Es ist natürlich nicht von Schaden, aber es gibt sehr wenige Juristen in Gemeinden. Ich habe das mal gemerkt, als ich dachte, du müsstest jetzt mal langsam so einen Nachfolger heranziehen. Das war praktisch überhaupt nicht zu finden. Ich habe da also wirklich viel rumgehorcht. Nein, Jurist will ein Christ nicht werden. Das war so das Ergebnis. Naja, ich wäre ja vielleicht auch nicht Jurist geworden, wenn ich jetzt zum Glauben gekommen wäre. Dann wäre ich vielleicht auch was Vernünftiges geworden. Aber so war es ja alles schon passiert und jetzt habe ich nichts anderes gelernt und mache das eben weiter. Ne? Ich habe die Absprache mit unserem Pastor. Und der findet das auch gut, das hat sich praktisch so ergeben, das mal so darzustellen. Wenn der irgendwie ein seelsorgerisches Problem hat, also Menschen in Nöte, und er merkt, da ist ein ziemliches juristisches Problem drin, das spürt man ja irgendwie, dann gibt er mir das erstmal. Und ich löse das juristische Problem. Ja, und dann gucken wir mal, ob überhaupt noch ein seelsorgerisches Problem bleibt. Das ist nämlich häufig gar nicht der Fall, sondern mit dieser Problemlösung hat sich das dann ziemlich in Luft aufgelöst. Und das ist so der Aufgabenbereich. So, jetzt kommen wir aber zu dem, was sagt die Bibel? Das soll ja immer unsere Ausgangsfrage sein. Da kann man so sagen, die Bibel ist auch unter juristischen Gesichtspunkten sehr interessant. Das können wir heute nicht alles besprechen. Also was wir nicht besprechen, ist Gericht als Teil des Wesen Gottes und seiner Ordnung. Wir sprechen auch nicht so viel über die Rechtsprechung im Alten Testament, insbesondere bei Mose und seinen Helfern. Mose hatte ja Richter eingesetzt, weil das alles zu viel wurde für ihn alleine. Und da kann man schon so erkennen, dass es sicherlich lebenserfahrene Männer waren, aber letztlich Gott hatte ihm die gegeben, so heißt es dort in 5. Mose 16, Vers 18. Also der Geist Gottes lag auf ihm, zumindest in dieser Aufgabe. Das kann man klar der Bibel entnehmen. Und daraus erledigten sie diese Aufgabe, außer eben in ganz schwierigen oder ganz großen Fällen. Dann landete das wieder bei Mose. Und dieses Prinzip der Delegation und der Rückdelegation, wenn das eine ziemlich große Aufgabe ist, das ist im Prinzip in allen Rechtsordnungen so. In unserer auf jeden Fall. Dass es eben kleine, mittlere und obere Gerichte gibt. Und das hängt sehr damit zusammen, wie bedeutsam der Fall ist. Wenn man sich näher mit der Juristerei beschäftigen möchte, dann sollte man die Prozessberichte lesen, die sowohl im Alten Testament, dort hauptsächlich bei Salomo, und im Neuen Testament bei Paulus in der Apostelgeschichte, Petrus, Johannes, aber auch Stephanus lesen. Diese Verteidigungsreden sind für die Evangelien und die Apostelgeschichte relativ ausführlich wiedergegeben, insbesondere bei Lukas. Der war zwar kein Jurist, sondern Mediziner, aber ihn interessierte das offensichtlich ganz besonders, das mal so wiederzugeben. Bei Johannes findet man das praktisch gar nicht, weil da ein anderer Schwerpunkt in dem Evangelium gesetzt ist. Und vielleicht ist das für Laien nicht so interessant, aber man muss ja nicht Laie bleiben, man kann da reinkommen und kann sehr viel Freude daran haben, ja, wie dort argumentiert wird. Und das ist schon wirklich sehr interessant. Der wichtigste Fall, das ist Jesus vor Pilatus. Da kommen wir nachher noch ausführlich drauf zu sprechen, diese Prozessberichterstattung. Die wesentliche verfahrensrechtliche Anweisung, die finden wir im 1. Korinther 6. Da sage ich natürlich gleich im Detail was zu. Das kann eigentlich schon mal aufgeschlagen werden, wer eine Bibel hat. Ansonsten muss man sagen, die gesetzlichen Vorschriften, die wir ja praktisch nur im Alten Testament finden, also was wie sein soll, die muss man für unsere heutige Rechtsordnung nicht wissen. Man kann sich natürlich damit beschäftigen, wie man sich überhaupt mit allem beschäftigen kann, was in der Bibel steht. Aber man kann auch nicht einfach so sagen, das mosaische Gesetz, ja, das war damals, das gilt heute so nicht mehr oder das hat keine Bedeutung für mich. Tatsache ist, unser Gesetz hat eine andere Tradition. Das beruht nicht auf dem mosaischen Gesetz, es ist in erster Linie römisch geprägt. Also kann man schon fast sagen, fast das Gegenteil. Das ist so auch nicht richtig, weil letztlich läuft das auf Folgendes hinaus bei allen Rechtsordnungen. Es gibt so etwas wie eine Kernidentität aller Rechtsordnungen. Also bestimmte Dinge müssen in jeder Rechtsordnung enthalten sein. Zum Beispiel Regelungen zum Eigentum. Also selbst wenn man in einer Rechtsordnung kein Eigentum haben will, muss man das wenigstens mal geschrieben haben, damit das auch allen klar ist. Es gibt kein Privateigentum. Damit gehört immer alles allen, wie immer das dann genau funktionieren soll. Aber das kann man natürlich so machen. Aber man muss es mal festlegen. Man muss immer irgendwie Schadensersatz festlegen. Also wenn jemand was kaputt gemacht hat, muss er den Schaden zahlen. Das ist in jeder Rechtsordnung so. Oder es gibt überall so etwas wie Ehe. Ja, und dann gibt es eben auch überall so etwas wie Scheidung. Das ist so. Oder es gibt Verträge und Verträge werden auch gebrochen. Ich will damit nicht sagen, dass das in allen Rechtsordnungen gleich geregelt ist. Aber es ist überhaupt darin geregelt. Und das meint dieser Begriff Kernidentität. Und das ist aber das, was man materielles Recht nennt. Also die Rechtsvorschriften, wer Ansprüche hat. Im 1. Korinther 6, da geht es um Verfahrensrecht. Also wie soll das Ganze denn vor sich gehen? Wie läuft denn so ein Prozess? Und das ist eben eine sehr wichtige Stelle, die ich dann auch gern einmal vorlesen möchte, damit man das vor Augen hat. Also 1. Korinther 6, 1 bis 8. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten, also denen, die außerhalb der Gemeinde stehen, und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Also zuständig ist die Gemeinde für die Rechtsfragen, die in der Gemeinde auftauchen. Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge richtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern. Früher hieß es, nehmt Unmündige. Da hat es Missverständnisse gegeben. Es ging also nicht darum, dass nun ja, besonders dumme Menschen zu Richtern gemacht wurden, sondern einfach weltliche Richter genommen wurden. In Bezug auf die Intelligenz der Leute hatte das überhaupt keine Aussage. Das war früher missverständlich formuliert. Euch zur Schande, muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Vielmehr richtet ein Bruder mit dem anderen, und das vor Ungläubigen. Also hier wird es dann deutlich, wer gemeint ist, vor ungläubigen Richtern. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander richtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt, und das unter Brüdern. So, ich muss jetzt mal das Jackett ausziehen. In Bielefeld war es viel kälter heute Morgen. So. Ich habe ja gezeigt, dass ich eins dabei habe und das muss jetzt reichen. Jetzt machen wir das mal so. Also, um eins mal klar zu sagen, wir sind hier voll im destruktiven Bereich. Die Leute streiten miteinander um ja, zivilrechtliche Probleme, das muss man schon sagen. Also nicht um Strafrecht, dass einer richtig was Verbotenes getan hat. Im Wesentlichen geht es darum, dass irgendwas kaputt gemacht worden ist oder dass Verträge nicht eingehalten werden, so etwas. Und natürlich kann man jetzt jeden einzelnen Satz ganz genau auseinandernehmen, aber im Kern kommt man dann zu dem Ergebnis, Wir sollen Vergleiche finden, wir sollen Kompromisse finden, wir sollen diesen Rechtsstreit, der uns peinlich sein sollte, der uns ärgern sollte, zu Ende bringen. Ausgleich ist die eindeutige Botschaft. Wir sollen selbst dabei sauber bleiben, um das mal so zu sagen. Also wir sollen nicht uns überlegen, wie kann ich denn jetzt den anderen schaden, damit wir beide den gleichen Schaden haben oder so etwas. Darum geht es nicht, oder den Präventivbetrug, das könnte man ja auch machen. Man rechnet damit, dass die anderen einen betrügen werden und baut deshalb schon selbst einen Betrug ein, um diesen Schaden auszugleichen. Wir kommen später nochmal drauf, das ist an sich so die klassische Preisfindung. Der eine sagen wir mal, ein Handwerker, der weiß genau, seine Kunden, die werden später immer irgendwas abziehen. Irgendwas Oh, danke schön. Irgendwas wird immer gemeckert. Manchmal haben sie den Schaden selbst verursacht, einfach nur, um was zu meckern zu haben. Und weil er das weiß, dass später doch was abgezogen wird, macht er seine Sache gleich ein bisschen teurer. Im Kern kommt genau der richtige Preis zustande. Also der eine zieht was ab und der andere schlägt was drauf. Was sich ergibt, ist der richtige Preis. Preisfindung durch gegenseitigen Betrug nennt man das. Im Ergebnis ist da eigentlich gar nichts gegen zu sagen, weil der richtige Preis ja zustande kommt. Also juristisch ist da nichts gegen zu sagen. Na, kann man auch nicht sagen, es ist ja nun schon Betrug. Für eine Gemeinde ist das schon ein Problem, wenn das alle hier machen, weil es könnte ja auch mal einer sein, der das nicht macht, der das nämlich einfach seinen Part korrekt durchführt und der ist dann eben der Dumme. Daher kommt dann auch dieser Spruch, der Ehrliche ist immer der Dumme, der aber so in dieser Form nicht in der Bibel steht, sondern aus dem Volksmund kommt. So, und wir sollen gemeindeinterne Lösungen finden. Das meint die Sache mit den Weisen, die ja angesprochen werden. Also Leute aus der Gemeinde, die so einen Rechtsstreit lösen können. Wir kommen da später noch drauf, wenn wir über das Schiedsgericht sprechen, was man ja vielleicht machen könnte. Das müssen auf jeden Fall nicht unbedingt Juristen sein, das kann man nicht sagen. Aber eine gewisse Lebenserfahrung, die dann auch meist ein gewisses Alter voraussetzt, die kann schon sehr sachdienlich sein. Das ist zumindest meine Meinung, aber das meinen die Älteren immer. Ich will das also jetzt hier nicht so zum Postulat machen, aber es spricht einiges dafür. Und wir nehmen jetzt nochmal diese Preisfindung durch gegenseitigen Betrug. Denn das hat sehr viel mit Wahrheitsfindung im Rahmen eines juristischen Verfahrens zu tun. Für einen Juristen ist nicht das Entscheidende die Ergebnisrichtigkeit, sondern dass das Ganze in einem gerechten Verfahren zustande gekommen ist. Das überrascht vielleicht, aber das gerechte Verfahren ist wichtiger. Typisches Beispiel ist das Aussageverweigerungsrecht von Verwandten. Also die Verwandten, die können, ja nahe Verwandte dann, die das in Anspruch nehmen dürfen, die können manchmal sehr viel als Zeugen zu dem Sachverhalt sagen. Aber sie müssen es nicht. Wenn sie was sagen, muss es die Wahrheit sein, das ist eindeutig. Aber sie können auch schweigen, weil man sagt, die Familie ist wichtiger als die Wahrheitsfindung. Das ist eine Wertentscheidung des Gesetzgebers. Und die müssen dann eben alle akzeptieren. Und damit kann man sagen, es gibt keine Wahrheit um jeden Preis, weil die Familie zum Beispiel höher angesiedelt ist. Das meint Verfahrensgerechtigkeit. Also das Gegenstück wäre Inquisition. Also dass man, kann sich jeder sowas darunter vorstellen, also dass man auch unter Folter die Leute zur Aussage bringen darf, weil es eben der Wahrheitsfindung dient. Ja, das ist in Deutschland eben auch verboten. Insbesondere muss sich niemand belasten. Also der Täter, der kann ja fast immer was dazu sagen, was er gemacht hat. Aber er muss es eben nicht. Niemand muss sich selbst belasten. Das ist auch so ein höherrangiges Recht, um das es geht. Und damit muss man sich damit abfinden, dass nicht immer die Wahrheit rauskommt. Ob das in der Bibel auch so gesehen wird, das kann man gar nicht so einfach beantworten. Das ist ein Prinzip unserer Rechtsordnung, also der deutschen Rechtsordnung, nicht der biblischen Rechtsordnung. Aber diese Aussageverweigerungsrechte als grundsätzliche Möglichkeit, also diese Beweisregeln, wenn man so will, die gab es früher auch schon, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber sie sind nicht, soweit sie mir bekannt sind, nicht so deutlich ausformuliert wie jetzt in der Rechtsordnung. Das ist das, was 1. Korinther 6 sagt. Ihr seid im destruktiven Bereich, wenn ihr euch streitet, insbesondere wenn es unter Brüdern ist, also wenn es in der Gemeinde ist. Und ihr müsst sehen, dass ihr diesen Streit beendet. Zum Beispiel auch durchaus zu Lasten der Wahrheit. Auch da findet sich dieses Prinzip wieder. Der Gemeindefrieden ist ein höherrangiges Recht, als dass ein Einzelner von ihnen sein Recht durchsetzen kann. Muss man ja auch erstmal schlucken, ne? Insbesondere, ich habe das ja hier an einer Stelle mal aufgeführt, wenn das ausgenutzt wird, das ist eben dieser Satz, du als Christ kannst mich, deinen Bruder, doch nicht dazu zwingen, meine Schulden bei dir zu zahlen. Du als Bruder kannst mich zu gar nichts zwingen, du musst das alles so hinnehmen, weil du musst dich eben von mir übervorteilen lassen. Also ich habe Paulus ja persönlich nicht kennengelernt, aber ich wäre gern dabei gewesen, wenn jemand diese Argumentation aufgegriffen hätte, was er dem gesagt hätte. Er konnte ja gerade so im Wortbereich sehr temperamentvoll sein und ich glaube, der hätte dem gründlich die Ohren gewaschen, weil das kann es ja nicht sein. Es wird eine Regel aufgestellt, wie wir miteinander umgehen sollen. Und jemand missbraucht diese Regel für die Durchsetzung seiner eigenen Interessen. Sagt also, ich brauche meine bei Christen brauche ich meine Schulden nicht zu bezahlen und bei dir sowieso nicht. Ja, das kann es nicht sein. Das heißt aber nicht, dass so nicht argumentiert wird. Ich habe also häufig, meist sind es Männer, häufig Brüder im Büro sitzen gehabt, die einen Rechtsstreit hatten, wo dann der eine eben die Schulden hatte. Und der argumentierte so. Ne? Das war mal, das Klassische war dieser Traktorfall in Paraguay. In Paraguay gibt es wohl nicht so gut Traktoren. Deshalb hatte der aus Paraguay den hier bestellt. Über einen hier. Und hatte den auch vor Kasse bezahlt. Das war auf dem Konto drauf. Und dann kam das Finanzamt mit der Pfändung. Und die Steuern waren dann da bezahlt. Aber der Traktor natürlich nicht, das Geld war ja weg. Ne? Und da war auch kein Geld mehr da, um diesen Traktor zu bezahlen. Und da wurde dann erst so argumentiert, du hättest mir das Geld ja gar nicht überweisen brauchen, dann hättest das Finanzamt auch nicht wegfinden können. Puh, ja, man hätte natürlich auch mal sagen können, dass man finanzielle Probleme hat und dass dieses Konto unsicher ist. So aus der Luft gegriffen war das ja sicherlich nicht. Aber zum Ende, als wir dann einen Titel hatten, weil da überhaupt keine Einigung zu erzielen war, da wurde eben genau dieser Satz gesagt. Als Christ kannst du mich, deinen Bruder, doch nicht dazu zwingen, meine Schulden bei dir zu begleichen. Ja, das ist, ich meine, das ist biblisch nicht richtig. Es gibt also diese Situation in der Bibel nicht, dass sie beschrieben wird und gesagt wird, so geht's nicht. Aber aus den allgemeinen Grundsätzen lässt sich das meiner Ansicht nach sehr gut herleiten. Wir wären dann jetzt bei diesem Punkt 2 auf der zweiten Seite. Mediation. Mediation ist eigentlich nur so ein neuer Begriff für Streitschlichtung. Das Gesetz hat das aufgenommen. Es gibt inzwischen auch schon den Fachanwalt für Mediation. Natürlich kann man sich damit näher beschäftigen. Ich will das nicht abtun. Aber wir müssen das heute so nicht machen. Diesen Teil möchte ich also deutlich kürzen. Unter 2.4, da sind so diese Verfahrensgrundsätze aufgelistet. Und das Wichtigste ist eigentlich die Verschwiegenheit und die Vertraulichkeit. Wenn Sie also als Streitschlichter in so einen Fall hineingeraten, dann tun Sie gut daran, nicht darüber zu sprechen. Das gibt nur Ärger, weil Sie müssen sich in die Position der Streitenden hineinversetzen. Und die nehmen das richtig ernst. Die leiden richtig darunter. Für die ist das ein wesentliches Problem. Und sie reden darüber mit anderen, bewerten das wahrscheinlich auch gleich noch in dem, was sie sagen. Zumindest kommt das den Streitenden wie eine Bewertung vor, was sie da machen. Und regelmäßig ist damit ein wesentlicher Vertrauensverlust eingetreten und sie kommen als Streitschlichter nicht mehr in Betracht. Also man kann den Leuten ihre Konflikte wegnehmen und sie lösen. aber man kann sie nicht einfach so an die Öffentlichkeit bringen. So können Sie sich das an sich gut merken. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze. Und wenn man Zeuge ist, dann sollte man auch nicht überall rum erzählen, was man gesehen oder gehört hat. Denn Sie müssen damit rechnen, dass andere dann später sagen, oh, mir hat er das damals aber ganz anders erzählt. Es wird also alles viel komplizierter. Das ist so ein bisschen wie stille Post mit ganz vielen Beteiligten, wo alle nicht der Reihe nach. Und Sie sind nachher in einer ganz blöden Position, um das mal so klar zu sagen, weil alle behaupten, und nicht alle, viele behaupten, sie hätten das schon mal ganz anders dargestellt. Und meistens wird die Erinnerung auch nicht dadurch besser, dass man es mehrfach, also allen möglichen erzählt. Meistens dichten wir so ein bisschen was dazu, machen das irgendwie schlüssig, füllen Lücken, die wir aus unseren Informationen eigentlich nicht füllen können, und schließen das Ganze, und das Ganze wird eine richtig schöne runde Geschichte, muss aber nicht mit der Realität zusammenhängen. Also das meiste, was so passiert, hat schon eine naturwissenschaftliche Kausalität. Also das will ich gar nicht leugnen. Aber dass es wirklich vernünftig ist, was die Leute machen, dass das Sinn und Verstand hatte, das kann man einfach leider nicht so sagen bei Menschen. Menschen machen manchmal dummes Zeug. Und da müssen wir nicht drüber nachdenken, wie man das denn einigermaßen schlüssig jetzt voreinander kriegt, was die sich da wobei gedacht haben. Wir denken manchmal nicht über das nach, was wir so machen. Und deshalb auch nicht so viel darüber reden. Ja, gibt es eigentlich ungeeignete Fälle für eine Mediation? Also eigentlich nicht. Irgendwo ist da immer so ein Knoten, der durchschlagen werden muss, damit es in der Zukunft wieder besser wird. Und klar, wir können keine Scheidung aussprechen. Also jetzt keine, wir können ja auch keine Ehe schließen, jetzt in diesem bürgerlich-rechtlichen Sinne. Wir können das im gemeindlichen, im kirchlichen Sinne machen. Natürlich, gar keine Frage. Aber dieses Eheversprechen muss eben in Deutschland vor dem Standesamt gemacht werden. Das weiß ja auch jeder, oder wer es noch nicht weiß und es vorhat, jetzt eben. Also das lernt man dann aber. Spätestens der Pastor wird es einem sagen, dass alleine die Trauung hier in der Gemeinde nicht reicht. Und da ist es dann auch mehr die Verhinderung einer Scheidung. Es gibt also auch da Ansatzpunkte für Mediation. Und wenn mehrere Beteiligte sind, vielleicht sogar die ganze Gemeinde, durch einen Bau, also einen Gemeindebau, so jetzt im Sinne der Immobilie, ja gut, das gibt es im Recht auch. Ne? Eigentümergemeinschaft, die alle wo Eigentumswohnungen mehrere in einem Haus sind, das ist dann eben eine Eigentümergemeinschaft und fertig. Also an sich gibt es keine grundsätzlichen ungeeigneten Fälle, weil jedes juristische Problem ist irgendwie, kann Anlass zu einem Streit sein, und überall, wo ein juristischer Streit ist, muss auch eine Entscheidung gefunden werden. Wenn man sich nicht vergleicht, wird es eben entschieden, ob einem das passt oder nicht. Wenn einer eine Entscheidung beantragt, dann kriegt er die auch eben in Form eines Urteils. Ja, und der soziologische Befund, wer streitet eigentlich in den Gemeinden? Also unter Einbeziehung der Gemeindeleitung streiten fast nur die Männer, ist so meine Beobachtung. Die Frauen streiten unter sich oder irgendwie anders, es sei denn, sie sind eigentlich die Strohfrauen für Sachen, die ihre Männer ausgeheckt haben. Dann sind sie am Rande mitunter Mitbetroffene. Das kommt durchaus vor, das ist richtig, aber der Streit unter Einschaltung der Gemeindeleitung ist eine typische Männersache. Ja, ich weiß nicht, ob sich jetzt eine Frau bereit erklärt zu erläutern, wie sie das macht, wahrscheinlich nicht, aber sonst wäre ich jetzt Gelegenheit dazu. Mir ist es nicht so ganz klar, wie das dann läuft. Und 2.4 hatte ich schon, und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt hier. Jeder hat bestimmt schon mal diesen Begriff Win-Win-Situation gehört. Also zweimal gewinnen heißt das und meint, beide Seiten gewinnen. Wir machen einen Kompromiss und alle sind glücklich, alle sind zufrieden, alle haben ihr Ziel erreicht, alles wunderbar. Ja, das gibt es, aber meistens hat es dann keinen Streit gegeben, sondern man hat versucht, etwas gemeinsam zu machen, was geklappt hat. Es hat zum Beispiel genug Geld gebracht. Wenn genug Geld da ist, kann man es auch meistens gut verteilen. Alle haben gewonnen. Sowas gibt es, klar. Aber wenn schon mal Streit war, dann ist es ganz unwahrscheinlich, dass so eine Win-Win-Situation entsteht. Also so ein typischer Rechtsanwaltstipp ist, dem Mandanten zu sagen, wenn wir uns vergleichen mit der Gegenseite und wir kriegen das ungefähr hin, dann ist das ein Top-Ergebnis. Dann habe ich eine Bitte. Freuen Sie sich nicht so offensichtlich. Die Gegenseite wird sofort misstrauisch, wenn Sie sich so freuen, dass er eigentlich übervorteilt worden ist. Und das verstehen die meisten auch. Aber das ist nicht das, was ich Ihnen wirklich hier vermitteln möchte. Was ich sagen möchte ist, es ist für einen Kompromiss untypisch, dass beide Seiten zufrieden sind. Typisch ist, dass beide Seiten unzufrieden sind. Das ist das Ergebnis des Kompromisses, das jeder nachgegeben hat. Und dadurch ist der Kompromiss nicht ungeeignet, denn das Ergebnis ist ja trotzdem, dass kein Streit mehr ist. Es ist jetzt erledigt. Und ich meine, dass das auch mit in 1. Korinther 6 gemeint ist, mit dem Übervorteilen lassen. Dass man auf einen Teil verzichtet. Man kann ja nicht alles so durchwinken. Dann ist man ruckzuck pleite. Wenn die Leute immer nicht zahlen und man sagt, ja, da sind Christen, die zahlen eben nicht, aber ich habe auch nur Christen als Kunden oder überwiegend, dann ist das dieser Geschäftsbetrieb eine kurzfristige Angelegenheit. Da kann man dann eben nichts machen. Oder, um es noch krasser zu sagen, nehmen wir an, wir würden jetzt hier eine Anwesenheitsliste durchgeben, wo auch die Adressen stehen. Und ich würde die hinterher mitnehmen. Aus welchem Grund auch immer, fragen Sie sich. Ja, ich weiß es. Ich schicke Ihnen nämlich allen Mahnbescheid. Sagen wir mal über 1.000 Euro. Da steht auch drin, von wem der ist. Wegen Warenlieferung schreibe ich da rein. Das wird nicht weiter überprüft, weil das käme erst später, wenn Sie Widerspruch einlegen. Aber Sie sagen, nee, das war doch eigentlich ein Bruder im Herrn. Also kann man da nichts gegen machen. Na, das ist doch Unfug. Also niemand zahlt etwas, was offensichtlich bezahlt werden muss oder offensichtlich zu Unrecht gefordert wird. Und das meint 1. Korinther auch nicht. Es sind schon so Sachen, wo man, durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Und da muss man ja nicht gleich auf das Ganze verzichten, sondern eben auf einen Teil verzichten. Und das ist dann eben so ein Kompromiss. Also den Kompromiss suchen, das steht 1. Korinther 6 überhaupt nicht entgegen. Es ist nicht automatisch damit gemeint, dass ganz verzichtet wird. Und wenn beide nachgeben, ja, dann ist das eben keine Win-Win-Situation mehr. Das muss man sich so einfach mal vor Augen halten. Gut, dann kämen wir jetzt zu den einzelnen Themenbereichen. Eine Pause ist jetzt noch zu früh, ein bisschen machen wir noch. So, das erste sind Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das ist eine ganz schlimme Sache, wenn man sich mit den Nachbarn oder mit den Nächsten streitet. Weil meist kann man da auch nicht einfach so weggehen. Das ist nämlich mit Kosten verbunden. Wenn es ein Eigenheim ist, geht es meist schon gar nicht. Und bei denen ist das genauso. Und dann streitet man und streitet man und streitet man und ist ganz unglücklich. Was kann man nun tun? Es kommt sehr auf den Konflikt an. Die können sehr unterschiedlicher Art sein. Ich weiß noch, da war ich mal in Urlaub und da war das Grundstück von der Wohnung, das ging an einer Weide. Auf der anderen Seite war eine Weide und dazwischen war so ein Stachelzaun oder so, oder Stachel weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall ein Metallzaun. Und da lag ein Ast, ungefähr diese Größe, der lag auf unserem Grundstück am zweiten Tag. Am ersten Tag hatte ich den nicht gesehen, obwohl er eigentlich nicht zu übersehen war. Daraus habe ich geschlossen, der, dem die Weide gehört, hat den darüber geschmissen. Ja, was habe ich gemeint? Ich habe ihn zurückgeschmissen. Und nächsten Tag lag er wieder bei uns. Das haben wir noch so ein, zwei Tage weitergemacht. Wir kannten uns ja gar nicht. Ich war ja nur als Urlauber da. Und irgendwann habe ich den dann weggebracht. Auf so eine Sammelstelle. Da war der Konflikt gelöst. Und der andere war sicherlich auch zufrieden. Obwohl ich ja davon überzeugt war, das war eigentlich sein Ast, nicht meiner. Also nicht meiner sowieso nicht. Nicht der, der auf dem von mir urlaubsweise gepachteten Grundstück lag. Das kann man ja gut in den Griff bekommen, so etwas. Der Fall, mit dem ich lange zu tun hatte, war eine Videoüberwachung. Es gibt Leute, die überwachen gerne den Hauseingang ihres Hauses, um halt zu gucken, wer war da, als ich nicht da war. Weil sonst macht man ja die Tür auf und kann selber gucken. Dafür braucht man ja kein Videogerät. Einfach gucken. Oder auch, weil das Auto da manchmal steht, wer vielleicht einen Schaden daran gemacht hat. Aber manche sitzen auch einfach hinterm Fenster und gucken auf ihren Fernseher, was sie ohne auch sehen könnten, wenn sie aus dem Fenster gucken würden, um zu gucken, was da draußen los ist. Da ist also schon, bei uns sagt, nennt man das so Verniedlichkeit. Ne? Also es ist auch eine gewisse Bösartigkeit mitunter da drin. Und hier hatten sich nun zwei ältere Männer ja, so richtig miteinander gestritten darüber. Weil der eine sagte, der filmt einen Teil des Weges mit, der vor diesen beiden Häusern hergeht, dann sieht der ja auch, wer zu mir will, das geht den überhaupt nichts an. Und ein Teil meines Gartens wird auch noch mitgefilmt. Woher immer er das wusste. Irgendwie sagte er, er hätte mal Bilder da gekriegt und da wäre eben ein Teil drauf gewesen. Und es ging richtig vor Gericht. Kein Richter interessiert sich für so einen Mist. Das kann man wirklich nicht verlangen, dass die mit Engagement dann überlegen, wie dieser Fall nun richtig zu lösen wäre. Gelöst wurde er letztlich dann dadurch, dass beide Männer schon ihr Eigentum auf die Kinder übertragen hatten. Also auf der einen Seite die Tochter und auf der anderen Seite der Sohn. Und was die gar nicht bedacht hatten, war, dass sie das jetzt gar nicht mehr zu entscheiden hatten. Das konnten nämlich die Kinder entscheiden und die wollten in Ruhe da leben. Dachten die anderen ja auch, aber sie taten eben vieles dazu, um das unmöglich zu machen. Und die Kinder haben dann vereinbart, dass das nur noch bei Bedarf eingeschaltet werden darf. Also und technisch die Einschränkung, das ging nicht. Also, dass das andere nicht mehr gefilmt werden durfte, weil dann hätte eine neue Anlage gekauft werden müssen und die war relativ teuer. Und so hat man sich dann geeinigt und ja, die beiden Streithähne waren natürlich nicht zufrieden, aber sie waren dann eben entmachtet. Manchmal muss man den Leuten einfach ihr Spielzeug wegnehmen, damit Schluss ist. Und das kann auch so die Lösung sein. Aber es gibt wirklich da ganz schwierige Situationen und der Satz, den ich dazu aufgeschrieben habe, das war mal ein Cartoon oder der musste noch dazu gemalt werden. Das hatte ich mir so vorgestellt, dass ein offensichtlichen Ehepaar gemeinsam im Bett liegt und beide lesen noch. Und er hat ein Buch über Nächstenliebe. Da steht da so drauf, das kann man lesen in der Hand und sagt dann zu seiner Frau, ohne dich wäre alles viel einfacher, aber ohne dich wäre alles nur Theorie. Ist nie dazu gekommen, ist vielleicht auch zu bissig, gebe ich ja zu. Aber ich fand es irgendwie ganz gut, weil es zumindest die Dramatik beschreibt, die in den Leuten sich abspielt, wenn es um solche Probleme geht, die für alle anderen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Kleinigkeiten oder Peanuts, wie man heute so schön sagt, sind. Kein Mensch interessiert sich für diesen Mist außer die beiden. Und die meinen, die ganze Welt müsste sich oder zumindest die ganze Straße müsste sich dafür interessieren. Tut sie aber nicht, was sie nur noch viel wilder macht, ne? Weil sie keiner richtig ernst nimmt. Es ist ein echtes Problem. Und manchmal, ja, muss man den Leuten einfach ihr Spielzeug wegnehmen. Das wäre so der Bereich Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die sind praktisch nicht justiziabel, sprich, man kann sie nicht vernünftig vor Gericht bringen. Ich hoffe, das habe ich so klar gemacht. Man muss einfach aufhören zu streiten in diesem Bereich. Das ist da die Lösung. Fragen dazu? Gut. Das nächste ist jetzt etwas umfangreicher, vielleicht weil ich da auch viel Berufserfahrung drin habe, Strafsachen. Und da ist die Frage, darf man als Christ die Möglichkeiten effektiver Strafverteidigung ausnutzen? Also das Recht stellt zum Beispiel einem Rechtsanwalt doch allerhand Möglichkeiten zur Verfügung, das Recht zu verbiegen. Das ist einfach so. Und ich bin zumindest der Meinung, dass ich diese Möglichkeiten kennen muss, weil was ich nicht kann, kann ich ja auch nicht kann ich auch nicht abwehren. Ne? Damit ist das vielleicht schon kein typisch christlicher Beruf mehr. Das ist wohl zuzugeben. Aber ich kann ja immer sagen, ich war das ja schon, bevor ich Christ geworden bin, und hatte ich ja schon am Anfang erzählt. Aber natürlich kann man sowas auch aufgeben, das gebe ich schon zu. Ne? Also es ist kein unproblematischer Beruf. Ich hatte mal so auf einer Eröffnungsfeier, aber als Spaß gesagt, mit uns muss man nicht unbedingt Recht haben, um Recht zu bekommen. Tja, einer der anwesenden Kollegen hat das dann auf seinem Briefbogen geschrieben. Ja, der hat natürlich Post von der Kammer gekriegt, dass das ja wohl nicht geht. Ne? Und das geht natürlich auch nicht. Das kann man mal so launig formulieren, aber mehr auch nicht. Denn man hat schon ein Amtseid abgelegt, dass man, ja, ich habe nur alles aufgeschrieben, ohne Ansehen der Person nur der Wahrheit und Gerechtigkeit dienen will. Das ist schon so. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man einseitiger Interessensvertreter ist, also jetzt insbesondere für den eigenen Mandanten das Beste dabei rausholen soll. Nicht ohne Grenzen, also da gibt es schon rechtliche Vorschriften, die man nicht überschreiten darf, aber die kennen die Mandanten ja so nicht und die haben mitunter die dollsten Ideen. Und ein ganz klassischer Bereich sind die Fahrerlaubnisse, also die Führerscheine. Es ist unglaublich, aber was für Ideen Menschen, die eigentlich ein völlig normales Rechtsverständnis haben, das dann nur in eigener Sache eklatant versagt, wozu die alles bereit sind, um sich oder anderen die Freude am Autofahren zu erhalten. Es geht meist um einen Monat Fahrverbot. 2 Monate, das ist schon ziemlich viel. Aber wie da Bürogemeinschaften oder Familiengemeinschaften oder auch nicht die ganze Gemeinde, so viel Zeugen braucht man dann doch nicht, aber einige zusammenrücken und bereit sind, für diese Sache zu lügen, ganz normale bürgerliche Leute, also keine Kriminellen, überhaupt nicht, das ist unglaublich und man muss diese Leute bremsen. Natürlich kann man das mit der Bibel machen, aber da hätten sich ja auch schon selbst drauf kommen können. Sie sind auch juristisch zu bremsen, denn es ist so, die machen ja Falschaussagen vor Gericht. Und wenn das nicht so total schlüssig ist, dann geht das auch vor Gericht. Wenn sich das also so ein bisschen komisch anhört, was die Zeugen dir erzählen, allein schon etwas ungewöhnlich ist, was sie da behaupten. Und dann haben die eine Falschaussage gemacht. Und da ist die Mindeststrafe 3 Monate. Aber nicht Fahrverbot, sondern Gefängnis. Das ist ja nun doch noch was anderes. Ne? Das wird beim ersten Mal zur Bewährung ausgesetzt, das ist schon richtig. Aber das Ganze ist damit ja nicht zu Ende. Die kriegen dann ihren Prozess und da muss der Fahrer ja wieder aussagen. Und der sagt dann, ja nee, die haben die Wahrheit gesagt. Hat er wieder eine Falschaussage gemacht? Und im Übrigen hat er die ja auch noch zur Falschaussage angestiftet. Er hat also sowieso sein eigenes Verfahren. Und wenn man da nicht irgendwann sagt, jetzt ist aber Schluss, also wenn man früh genug eingeschaltet wird, dann sitzen die zum Schluss alle im Gefängnis. Wegen 1 Monat Fahrverbot und offensichtlichem Quatsch, zu dem sie sich da verabredet haben. Und ich sage Ihnen, das kommt gar nicht so selten vor. Das nächste ist sexueller Missbrauch. Das kommt zum Glück viel seltener vor. Es steht dann immer ziemlich groß in der Presse, aber es ist ja auch sehr viel schlimmer. Es interessiert auch irgendwie mehr Leute, insbesondere wenn Geistliche das gemacht haben, wenn das in Religionsgemeinschaften passiert ist. Aber es ist vom Ausmaß, also von den tatsächlichen Fällen, ist es die absolute Ausnahme. Und deshalb hat das auch meiner Ansicht nach überhaupt nichts mit Zölibat in der katholischen Kirche zu tun. Also da ist immer noch der Klassiker die Leiterin des Kindergartens, weil die meisten eben überhaupt kein pädophiles Interesse haben. Das muss man so sehen, das ist die Ausnahme. Ne? Aber die Frage ist, wie geht man damit um? Insbesondere ist da die Frage, wenn das jetzt in der Gemeinde ist, ob man das vertuscht. Nun, bis zum 14. Lebensjahr beim Täter spielt das sowieso keine Rolle. Da ist er gar nicht strafmündig. Da würde sich also keiner drum kümmern. Aber es ist eben leider so, dass die Täter oft älter sind und, zu 98% sind es Männer und zu 95% bestreiten sie die Tat. Es gibt in Sexualsachen praktisch keine Geständnisse, also 5%. Und schon gar nicht mit Kindern, da gibt es überhaupt keine Geständnisse mehr. Also was ja nichts anderes bedeutet, als dass diese Kinder das frei erfinden und lügen. Sagt der Täter. Das ist oft ganz unwahrscheinlich, wenn man sich die Aussagen durchliest. Wenn man die Kinder dann, manchmal werden die Aussagen auch bei der Polizei gefilmt, wenn man sich das mal anschaut. Und trotzdem neigen viele dazu, zu sagen, wir bringen das nicht an die Öffentlichkeit. Das ist teilweise auch durchaus nachvollziehbar, weil eine Gemeinde, in der das passiert ist, natürlich ziemlich schlecht dasteht. Also, dass man auf die Idee kommt, das zu vertuschen, das ist noch nachvollziehbar, insbesondere wenn man Verantwortung in der Gemeinde hat. Aber von der Idee bis zur Tat kann ja noch viel passieren. Da kann man drüber nachdenken, man kann darüber beten, man kann sich da wirklich mit auseinandersetzen. Dann ist es oft so, dass die Täter auf einmal so den Familienernährer herausgehen und sagen, also wenn ich jetzt ins Gefängnis muss, dann ja, ist meine Familie völlig mittellos. Was meistens immer noch nicht mit dem Geständnis verbunden ist. Also es wird gesagt, ich habe das überhaupt nicht gemacht und ich könnte es ja jetzt auch nicht aus taktischen Gründen zugeben, weil dann ist meine Familie ja völlig mittellos. Das sind also mitunter sehr, sehr problematische Konstellationen. Und man vergisst bei alledem, welche Bedeutung das eigentlich für die Opfer hat. Das steht sehr häufig nicht im Vordergrund, weil man eben überhaupt erstmal mit dem Nachweis beschäftigt ist, mit der Peinlichkeit beschäftigt ist und ja, mit dem oft sehr aktiv agierenden Täter. Und ich kann da jetzt so keine abschließenden Äußerungen zu machen. Es ist auch ein schwieriges Thema. Nur, häufig entscheiden in der Gemeinde Männer darüber. Und man muss es als Mann sich vor Augen halten, dass viel dafür spricht, dass für eine Frau oder für ein Mädchen so ein sexueller Missbrauch als Opfer viel schlimmer empfunden wird, als wenn einem das als Mann oder als Junge passiert ist. Das ist keine hundertprozentige Aussage, das ist mir schon klar. Ich kann das auch nicht so beweisen. Das sind meine Beobachtungen. Frauen macht das einfach mehr aus als Männer. Und das muss man bei diesen ganzen Abwägungen berücksichtigen. Und dann ist das Ergebnis eigentlich ziemlich klar. Dann kann man das nicht vertuschen. Dann muss man das an den Staat abgeben und dann eben sehen, was dabei rauskommt. Denn ansonsten nimmt man diese sowieso schon geschädigten Opfer einfach nicht ernst. Das ist meine Meinung dazu. Es sind nicht so viele Fälle, aber es sind dann eben auch immer besonders schlimme Fälle, die mitunter Gemeinden da richtig zerreißen können. Und vielleicht helfen diese Richtlinien etwas dazu, das nicht zu einem Gemeindestreit werden zu lassen, sondern dass man einfach sagt, wenn es passiert ist, und das müssen wir ja nicht feststellen, dann muss es eben auch bestraft werden. Und nur weil der Täter das bestreitet, das ist der Erfahrungssatz, den ich mitgeben kann, bedeutet das nicht automatisch, dass es nicht passiert ist. Weil es, ja, also gerade bei sexuellem Missbrauch von Minderjährigen fast 100% der Täter bestreiten, ganz egal, wie die Beweislage ist. Also das ist überhaupt kein Kriterium. Ist das so deutlich geworden, was ich damit sagen wollte? Und jetzt kommen wir noch zu einem Bereich, der leider auch in der Gemeinde Gottes immer größeren Raum einnimmt. Und das sind Betäubungsmittel. Meistens Haschisch oder Marihuana, also das, was so als weiche Drogen bezeichnet wird. Mutter und Tochter kommen zu mir in die Gemeinde. Ich habe den Fall etwas umgestaltet, aber einfach also so die Grundlage, da passte schon einiges davon, um so die Probleme deutlich zu machen. Was ist passiert? Die Tochter ist in eine Polizeikontrolle gekommen, hat durchgestartet. Sowas lernt man in der Fahrschule nicht. Sie hatte gerade erst ein halbes Jahr den Führerschein und nach 400 Metern stand das Auto vor der Mauer. Und im Auto wurden Drogen gefunden und so eine Waage, eine Feinwaage. Die hat keine Aussage gemacht, die hatten schon zu Hause eine Durchsuchung. Tja, kann man erstmal Akteneinsicht nehmen, um mal zu gucken, was die Polizei so hat. So würde man das professionell angehen. Hier geht es ja jetzt um die Frage, darf ich denn die Möglichkeiten ausnutzen, die das Gesetz einem Beschuldigten damit auch seinem Verteidiger zur Verfügung stellen, oder nicht. Nun hatten mir die beiden, nehmen wir mal an, gesagt, das Ganze war so. Die Tochter, an sich voll in die Gemeinde integriert, machte Kinderarbeit, 19,5 war sie, und stand kurz vorm Abitur. Sie war so vor knapp einem Jahr angefangen zu kiffen, wie man. Ja gut, damit ist das Leben nicht gleich gelaufen, da ist man nicht den ganzen Tag handlungsunfähig, sie ging noch weiter zur Schule und alles, aber die Eltern haben sich natürlich fürchterlich darüber geärgert und haben ihr das Taschengeld gekürzt. Ja, oder ganz gestrichen, weiß ich jetzt nicht mehr. Die Busfahrkarte hat sie wahrscheinlich noch gekriegt. Ja, das war aber ein durchsetzungsfähiges junges Mädchen oder eine junge Frau und die hat sich einen Job bei Netto an der Kasse gesucht. Und weil sie das so gut machte, wurde der auch stundenmäßig erhöht und dann hatte sie bald 800 Euro im Monat. Ja, das war mehr Taschengeld, als die Eltern zusammen hatten. Und so viel konnte sie dann auch nicht verkiffen. Das wäre einfach zu viel gewesen. Und da hat sie sich überlegt, dann kaufe ich jetzt Drogen und kann die auch weiterverkaufen. Dann muss ich nachher überhaupt kein Geld mehr für meinen Drogenkonsum bezahlen. Also Finanzierung des Eigenkonsums nennt man das. Und das hatte sie auch gemacht, die letzten Wochen. An sich so eine ganz dynamische Entwicklung, die auch in dieser Dynamik alles andere als selten ist. Wenn man eine größere Menge einkauft, kriegt man das preiswerter und gibt dann eben einen Teil wieder davon ab. So kann man das machen. Und jetzt war sie auf einer Party gewesen, hatte da auch was geraucht, aber nicht so viel und war danach eben mit dem Auto nach Hause gefahren. Und eigentlich wäre es gelaufen wie immer. Sie hatte da ihre Drogen verkauft, war eigentlich ganz zufrieden und dann ging sie immer nach Hause, weil so zum Partyfeiern hatte sie wohl gar keine richtige Lust mehr, weil ja der Drogenverkauf im Vordergrund stand. Tja, und dann kam das mit der Polizei, war ein älterer Zweitwagen, natürlich nicht Vollkasko versichert, der war platt. Da lohnte sich die Reparatur nicht mehr. Wenn man so mit 50 vor eine Mauer fährt, da kann einem schon froh sein. Kann man schon froh sein, wenn einem selbst nicht viel passiert ist. War aber auch nicht. So, was jetzt tun? Sie war ja 19,5. Die ist also zwischen 18 und 21. Da ist man heranwachsend. Das ist so eine besondere Altersstufe im Strafrecht. Da muss geguckt werden, ob man denn jetzt mehr einer Jugendlichen oder einer Erwachsenen gleichsteht. Also ob sie von ihrer ganzen Entwicklung und Aussehen ist letztlich indiziell entscheidend, von ihrer ganzen Entwicklung eher einer 17-Jährigen gleichstand. Na, also so wie die da saß, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 16,5, glaube ich, also da war die deutlich älter, das wirkte sie deutlich älter, fand ich auf jeden Fall. Und so etwas wird dann aber von der Jugendgerichtshilfe beurteilt. Sozialpädagogen, die gucken sich sie an, musst du zum Gespräch hin und ja, dann geben die ein Votum ab. Und da könnte man ihr den Ratschlag geben, dass man mit Kleidung natürlich durchaus etwas älter oder etwas jünger aussah. Also so wie sie da im Büro saß, da sah sie eher so wie 24 aus. Das war also schon ja, so eher fraulich. Aber das kann man ja auch anders machen. Ne? Da hatte sie das schon verstanden. Nächstes Mal kam sie in so einem ganz bunten Niki an und so ist sie dann auch zur Jugendgerichtshilfe gegangen. Und letztlich hat das auch geklappt. Da könnte man sagen, ja, das darf man ja vielleicht noch sagen, dass man sich ordentlich anziehen soll. Nun, es ging hier ja nicht um ordentlich anziehen, es ging darum, dass man sich so anzieht, dass man jünger wird. Das war ja schon eine gewisse Verfälschung des Ergebnisses. Ja. Die hat dann später im Prozess gesagt, dass sie auf dieser Party war mit ihrer Freundin und die Freundin hätte dort Drogen verkauft. Dann hätte die aber einen Mann dort kennengelernt, bei dem sie die Nacht verbringen wollte und hätte ihr dieses ganze Drogenzeug mit der Feinwaage gegeben und nur deshalb hätte sie das im Auto gehabt. Das war nicht zu widerlegen. Die hat letztlich für diesen Drogentransport, also für diesen Besitz, 30 Sozialstunden bekommen und dann sogar noch bei dem Sozialarbeiter von der Jugendgerichtshilfe, der fand die nämlich so toll, dass er das so gedeichselt hat, dass sie bei ihm diese Sozialstunden ableisten konnte. Nun, sie hatte auf mich ja einen ziemlich erwachsenen Eindruck gemacht, da hatte ich nun keine Sorgen, dass er das nicht irgendwie in den Griff bekommen würde mit dem Sozialarbeiter und habe ja auch nie wieder was von gehört, aber sie war jetzt großartig dabei rausgekommen. Und da könnte man ja auf die Idee kommen, tja, also mit Lügen kann man ja durchaus weiterkommen. Und das war ja alles jetzt noch im Bereich des Legalen. Also man hatte sich da in keiner Weise strafbar gemacht, weil sie als Angeklagte durfte sie ja lügen, ohne dass das bestraft wird. Nur Zeugen müssen die Wahrheit sagen. Und jetzt kam noch eins obendrauf. Ihr war natürlich erstmal der Führerschein abgenommen worden. Und das wurde gesondert bearbeitet in einer anderen Abteilung. Und der Polizist, der das machte, der war psychisch krank geworden. Der bearbeitete überhaupt keine Akte mehr. Die lagen da alle rum. Und das ist natürlich auch nicht sofort aufgefallen. Und irgendwann merkte ich, also als das andere Ergebnis klar war, da läuft doch irgendwas schief. Und habe dann rausbekommen, dass der krank ist. Ja, jetzt hätte man riesen Tuwabu machen können, damit an die Zeitung gehen können, alles Mögliche. Ich habe die Staatsanwältin angerufen und gesagt, da läuft was schief. Aber wir müssen das überhaupt nicht an die große Glocke hängen. Sie geben mir einfach den Führerschein wieder, stellen das Verfahren ein. Und wie Sie das Ganze da personaltechnisch in den Griff bekommen, das ist ja nicht mein Problem. Da war die Staatsanwältin sehr dankbar, dass da nun nicht so ein Skandal draus wurde. Und da hat doch diese junge Frau einfach ihren Führerschein wiederbekommen, obwohl sie unter Drogen Auto gefahren war und dabei sogar noch Drogen transportiert hatte. Es wurde also ein Fehlverhalten des Staates, also die Krankheit dieses Polizeibeamten, jetzt so ausgenutzt. So kann man Strafverteidigung optimieren, so kann man super Ergebnisse bekommen, aber mit Wahrheitsfindung hat das alles natürlich überhaupt nichts zu tun. Das ist sogar die Verdrehung der Wahrheit. Und die Frage ist nicht so sehr, ob ich das jetzt mache. Die Frage ist, ob sie das mittragen durfte. Weil sie stehen ja mit dieser Geschichte dann vor Gott. Und das ist ja das, was sie in der Hand haben. Nehme ich diese Möglichkeiten für mich in Anspruch, mit einem super Ergebnis. Sie ist dann nämlich, hat ein Abitur von 1,3 gemacht, als sie nicht mehr immer so benebelt war, klappte das auch viel besser mit dem Denken, hat sie wieder bessere Zensuren geschrieben. Sie ist nach Brasilien gegangen, in den Missionsdienst, da kann man guten Jeep gebrauchen, das waren weite Entfernungen und ohne Fahrerlaubnis darf man natürlich auch in Brasilien nicht Auto fahren, das ist völlig klar. Es lief alles prima, man konnte sagen, das war doch jetzt klasse und die Mutter sah das auch so, beide in der Gemeinde, ne? Aber mit Wahrheitsfindung hatte das überhaupt nichts zu tun. Es war einfach nur großes Übel von ihr abgewendet worden. Und darüber müssen Sie sich Gedanken machen, bevor Sie dann zu einem Rechtsanwalt gehen, ob Sie das so machen wollen oder nicht. Ja, wollen wir jetzt mal eine kleine Pause machen? Das war ja jetzt schon etwas starker Tobak, was einem alles so passieren kann. Ne? Nur 10 Minuten, ist das okay?